Ungefähr vor 2 Monaten kam eine Frau aus Felladillen zu mir und sagte, Manuel, kannst du nicht mal was über Kritik predigen? Da habe ich gesagt, jo, ich hatte noch einen Slot frei, ich habe einen normalen Predigtthema oder die Predigten, die plane ich immer für das ganze Jahr und dann hatte ich noch 2 Termine einfach frei, die ich mir offen gelassen habe für bestimmte Themen einfach zum Predigen und da habe ich gesagt, gut, das passt da rein und dann predige ich es. Und das habe ich dann letzte Woche in Felladillen gemacht und dachte, ja, ich predige ja dann, wenn es geht, die Sachen auch mal 2-mal und das war auch gut so, hatte viel Arbeit die Woche und dann predigst du das Thema auch mal hier. Die Herausforderung ist natürlich, dass die Gemeinden unterschiedlich auch mit Kritik umgehen und auch unterschiedlich eine unterschiedliche Kultur haben. Und das fand ich jetzt mal sehr interessant, einfach mal drüber nachzudenken, welche Kultur hat Felladillen, was Kritik angeht und welche Kultur hat eigentlich Rodenbach. Ja, und das werden wir heute, also ich werde jetzt keinen Vergleich machen, sondern wir kümmern uns um uns selbst, logisch, gell? Was die anderen machen, ist uns jetzt hier an dieser Stelle egal. Aber wir gucken uns einfach mal uns selbst an, wie gehen wir mit Kritik um und was sagt die Bibel dazu. Am Anfang bete ich mit uns und dann dürft ihr euch auf eine kleine Beichte freuen. Herr Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dein Wort zu hören. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen und Ohren aufschließt für dein Reden. Ich bitte dich, dass du uns berührst, dort, wo wir es brauchen, dass du uns veränderst. Ja, dass du auch was Neues in uns hineinlegst, auch in unsere Gemeinde. Und ja, so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du das wirkst, dass du das in uns schaffst. Amen. Also ich fange mal mit einer kleinen Beichte an. Beichte ist ja immer toll, gell? Da braucht man nur zuhören. Ist interessant. Man lernt wieder was Neues über den anderen. Das könnte auch was Neues über mich lernen. Ich sage ja immer aus Spaß, ich habe die geistliche Gabe des Verdammens. Und der Völlerei natürlich, aber das sage ich ja immer so aus Spaß, ich habe die Gabe des Verdammens. Ich weiß noch, einer hat dann mal geschrien, das ist ein Laster und da hat er auch recht. Das sage ich nur aus Spaß, aber da ist so ein Fünkchen Wahrheit auch dran. In mir ist manchmal auch so ein kleiner wütender Richter, so ein kleiner Flessi hier im Herzen, der auch schnell, wenn Leute was falsch machen oder wenn sie nicht die Leistung bringen oder nicht oder vielleicht mal nicht Leistung bringen, der dann auch schnell verurteilend ist und auch mal die Leute dann auch schnell verdammt. Und dazu kommt dann das Gefühl, immer recht zu haben. So, das ist nicht so ganz stark mehr ausgeprägt, Gott sei Dank, aber so bin ich aufgewachsen, ein ganz starken Gefühl von Selbstgerechtigkeit und Recht zu haben. Und während meiner beruflichen Laufbahn als Soldat bei der Bundeswehr war das auch kein Problem. Ja, gab es ja Dienstgrade und eine Hierarchie, da war es kein Problem, Recht zu haben. Dann machte sich das nicht so bemerkbar. Aber so erst richtig schwierig wurde diese Kombination aus Gabe des Verdammens und Rechthaberei erst im Studium, als ich angefangen habe zu studieren. Und zuallererstens wurde es erstmal schwierig für die anderen. Ich hatte ein Semester Theologie studiert, konnte 5 Wörter Griechisch, ja, und bin dann, arrogant wie ich war, mit dem Novum Testamentum Gräke der 27. Ausgabe, das ist so das griechische Neue Testament, regelmäßig in die Gottesdienste gegangen und saß dann da mit meinem Neuen Testament in Griechisch, konnte gerade ein paar Wörter Griechisch, ja, aber ganz wichtig, ich habe die mitgenommen, so arrogant war ich. Und dann saß ich da und habe darauf gewartet, dass der Prediger anfängt zu predigen und ich konnte dann die Bibel aufschlagen. Alle haben dann gesehen, dass ich das Neue Testament in Griechisch hatte und habe dann natürlich versucht, das zu übersetzen, was der Prediger dann sagt. Ich weiß, eine Gegebenheit, ich glaube, das war in Dillenburg, meine ich, da war ich auch ganz frisch, da saß ich da mit meinem griechischen Testament und andere Kameraden, die haben das auch gemacht, also ich war nicht alleine so doof. Und dann saß ich da und dann kam der Prediger nach oben, dann habe ich schon die Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, was kommt jetzt? Und dann wurde natürlich aus dem Alten Testament gepredigt. Ja? Und dann stehst du ganz doof da mit dem griechischen Neuen Testament. Aber ich bin dann wirklich zu den Gottesdiensten gegangen als Staatsanwalt, der die Leute überführen wollte. So arrogant war ich als Theologiestudent. Natürlich hatte er auch recht. So tickte ich. Aber so richtig, richtig, richtig schwierig wurde es für mich, als ich dann anfing, selber zu predigen. Und wir hatten im Studium dann auch regelmäßig Predigtfeedback. Da sitzt du dann zusammen und dann gibst du dann Predigtfeedback. Dann dann musst du da predigen oder du guckst dir eine Videopredigt an von dir und jeder darf dann irgendwas sagen. Ja, das ist dann schon mal schwierig. Jeder sagt dann schonungslos seine Meinung und klar hatten wir Feedback-Regeln gelernt. Wer kennt Feedback-Regeln von euch? Gut, sag du mal eine. Ja, jetzt Fiona. Ich weiß, das ist echt blöd und peinlich auch. Genau, konstruktiv Kritik geben, genau. Was noch? Was haben wir noch? Ich-Botschaften, sehr wichtig. Ich finde, du bist scheiße. Ja. Wertschätzen, genau. Ich finde, das war nicht richtig, ja. Oder ich finde, du bist so, genau. Wird auch sehr häufig ausgenutzt. Das finde ich dann witzig, wenn die Leute dann das so umformulieren. Was gibt es noch für Feedback-Regeln? Genau. Ich finde, du hast es voll gut gemacht, aber trotzdem war es schlecht. So, ja. So klingt es dann manchmal. Oder es gibt dann auch so Floskeln, finde ich auch cool. Herr Manuel, ich fand deine Predigt echt mutig. Was heißt das? Oder Manuel, also deine Predigt war sehr authentisch. Was heißt das? Ja, war das jetzt Lob oder war das jetzt Tadel? Ja. Wir hatten bei uns im Semester eine schlechte Kritikkultur, müssen wir sagen. Also das war auch nicht so gewollt. Was wir mehr hatten, das war so ein Vergleich. Ja, der eine musste besser sein als der andere. Wenn man nicht besser sein konnte als der andere, dann hat man den anderen halt schlechter gemacht. Wie auf der Arbeit das manchmal auch so ist. Wir gaben Kritik heraus aus einer Arroganz und aus einer Selbstgerechtigkeit. Wir dachten alle, wir wären Top-Prediger. Hier, Hans-Joachim Eckstein, wer ist das? Wenn es auch den Flessi gibt oder sonst wen es auch gab. Ich hoffe, die hören das nicht. Ich glaube, die stellen wir nicht online. Ja. Doch ich lernte einfach durch dieses Predigtfeedback, was wir uns gegeben haben, dass wir eine schlechte Kultur hatten, miteinander Feedback zu geben. Das kam nicht aus einer Liebe und aus einer Wertschätzung heraus, den anderen zu erbauen, den anderen zu helfen, in der Predigt zu wachsen, sondern es kam einfach daraus, dass man arrogant und selbstgerecht ist und einfach selber das Gefühl hatte, in Konkurrenz zu den anderen zu stehen und sich gut darzustellen. Und ich war da voll Teil dieser Maschinerie, bis mir Gott das echt mal aufgezeigt hat, mir gezeigt hat, hier, Flessi, darum geht's doch gar nicht. Du kannst die anderen doch nicht schlechter machen, brauchst dich doch nicht vergleichen. Ich hab dich doch lieb, so wie du bist. Jeder predigt so, wie er möchte oder hält Andachten, oder schreibt Arbeiten. Wir hatten auch ständig Notenvergleiche. Ich habe nachher meine Noten gar nicht mehr gesagt oder gezeigt, weil es einfach Blödsinn ist. Aber ich glaube, dieses Thema Kritik betrifft uns alle in irgendeiner Art und Weise. Und wir können auch sagen, jede Gemeinde hat eine Kultur des Kritisierens, eine Kultur der Kritik. Und die fällt immer auch unterschiedlich aus, je nachdem, in welcher Gemeinde das ist. Aber man muss schon sagen, hier in der Gegend, im Dahn-Dill-Kreis, gibt es eine sehr starke Kritikkultur, dass man sehr schnell, sehr stark eine Meinung über jemanden hat oder über Sachen oder über Dinge und sehr stark kritisiert. Wir hatten da mal kurz in der Gebetsstunde auch drüber gesprochen und auch festgestellt, es wird auch viel gemeckert. Noch bei den Teamleitern haben wir drüber gesprochen, dass auch viel Kritik geübt wird, aber nicht offen, sondern viel hintenrum, stille Postkritik und dann auch nicht immer sehr wertschätzend. Wenn du Glück hast, kommt jemand zu dir und sagt dir ins Gesicht und kritisiert dich wirklich ins Gesicht. Und das ist schon mal ein guter Start, ein erster Schritt in die richtige Richtung, die Menschen, wenn man Kritik zu üben hat, direkt anzusprechen. Dazu braucht man Mut und das ist auch gut so. Oder es herrscht manchmal auch die Kritik hier im Gottesdienst, wenn die Musik jetzt nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, wenn Texte ohne deutsche Untertitel sind oder wenn alte Lieder gespielt werden, dass es dann so Kopfschütteln gibt oder es wird geredet. Also man kriegt das dann schon mit, wenn jemand anfängt, auch im Gottesdienst Leute vorne zu kritisieren, die gerade am Arbeiten sind. Das ist natürlich nicht sehr, sehr schön für Sänger oder für einen Pastor, oder für andere Leute, die dann hier vorne stehen, für Gottesdienstleiter. Oder wenn es hinten mal fiept und das Mikro funktioniert nicht oder es wird sich verklickt und die Technik macht was falsch, dass dann auch im Gottesdienst getuschelt, Kopf geschüttelt oder mit dem Gesicht kann man auch Kritik ausdrücken. Meine Tochter hat das perfektioniert, wenn ihr das mal sehen wollt. Ja, die kann dir echt mit dem Gesicht zeigen, was sie von dir denkt. Aber der Hammer, meine Kleine. Verstehe mich nicht falsch, Kritik ist an sich nicht verkehrt, genau wie Macht an sich nicht verkehrt ist. Nur die Frage ist, was machen wir daraus? Wie üben wir Kritik, wie üben wir Macht aus? Und ich glaube, da haben wir viel Luft nach oben. Ich glaube, wir brauchen als Gemeinde eine Kultur, eine biblische Kultur des Kritiksübens. Eine biblische Kultur des einander Tacheles reden in Liebe. Eine Kultur der Kritik, die aufbaut, anstatt zerstört. Eine Kultur der Kritik, die ermutigt, anstatt zu demotivieren. Eine Kultur der Barmherzigkeit und der Wertschätzung einander gegenüber. Wie kann das gelingen? Ich möchte euch, wie gesagt, heute keine Feedback-Regeln reden. Wir hätten uns auch aufteilen können in Gruppen und hätten dann so Kreise gemacht und uns Feedback gegeben und dann geübt, aber das ist jetzt hier nicht der Rahmen. Vielleicht könnten wir das auch mal machen. Das kann man auch wunderbar in Prozessen lernen, Feedback zu geben. Das muss man echt üben. Ich möchte uns dafür lieber vier Prinzipien aus dem Bibeltext, den ich gleich vorlesen werde, uns geben. Und Prinzipien sind ja Leitbilder quasi, die zeitlos sind. Ja, woran wir uns orientieren können, wie wir miteinander umgehen. Und die hat uns Jesus gegeben. Wir finden in der Bibel ohne Ende Prinzipien, an die wir uns halten dürfen. Und wenn wir Herrn Jesus lieb haben, dann sollten wir uns auch dran halten und versuchen, diese umzusetzen. Ich lese uns aus Matthäus 7, 1 bis 6 den Text aus der Neuen Genfer Übersetzung. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halte still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie können sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Ich habe da vier Prinzipien für mich gefunden, mit die möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste Prinzip ist, pass auf, mit welchem Maßstab du andere bemisst. Das zweite Prinzip ist, geh mit dir zuerst selbst ins Gericht. Dritte ist, Kritik ohne Liebe ist tödlich. Das vierte ist, kritisiere keine Schweine. Und ich weiß, ihr seid voll drauf gespannt, ja, was denn da warum kommt. Ja. Ich habe die Hunde mal weggelassen, weil ich habe selbst einen Hund, ich finde das schade, dass sie in dem Text hier so böse über die Hunde reden, aber das war damals so. Erstens, pass auf, mit welchem Maßstab du andere bemisst. Jesus verbietet hier in den Text nicht generell, hey, kritisiert euch nicht, geht nicht mit euch ins Gericht oder sagt den anderen nicht, was mit ihm los ist. Ja, dieser Text, der wurde auch missbraucht, zu sagen, hey, du darfst mich nicht kritisieren. Jesus hat gesagt, du darfst mich nicht verurteilen, sag mir nichts. Das will Jesus hier nicht. Dafür ist an anderen Stellen sehr klar, Matthäus 18 zum Beispiel, ganz klar. Wenn wir was sehen, wenn was berechtigt ist, sollen wir den Leuten was sagen. Und das ist auch gut so. Da kommen wir später zu. Aber Jesus verbietet hier einen ungesunden, kritischen Geist. Einen Geist, der ständig kritisiert, der ständig irgendwas an jemanden auszusetzen hat oder an einer Sache oder der ständig Kritik übt. Ja, wenn es irgendwas Neues gibt, sofort schlecht. Ja, wenn jemand was macht, sofort, oh, das geht nicht gut, das ist auch schlecht, warum macht er das? Jesus kritisiert hier einen ungesunden Geist der Kritik. Und er sagt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, denn so wie ihr andere beurteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Die Juden damals waren Perfektionisten und sind es heute auch noch so. Und sie hatten ganz gewisse Vorstellungen, wie man das Gesetz Gottes umsetzt. In der jüdischen Kultur gab es kaum Platz für Fehler. Und gerade die Pharisäer hatten einen sehr hohen Anspruch an die Leute. Die haben sogar den Zehnten aus ihrem Gewürzregal gespendet. Die hatten einen sehr hohen Anspruch an die Leute. Als ich 2010 da in den Lahn-Dill-Kreis gezogen bin, ich habe es vorhin schon erwähnt, da bin ich auch in verschiedenen Gemeinden gekommen und ich habe echt gemerkt, es gibt Gemeinden, da gibt es keinen Platz für Fehler. Da haben die Leute das Gefühl, wenn ich Fehler mache, fällt man sofort aus der Gnade. Wenn Leute was falsch machen, dann wird sofort mit dem Finger drauf gezeigt und geschimpft und gemacht und tun. Und es gibt Gemeinden, da trauen sich Leute nicht in der Gemeinde mitzuarbeiten, weil sie Angst haben, wenn ich was falsch mache, kriege ich sofort Mecker und kommen sofort Leute zu mir und schimpfen mit mir. Und haben Angst, irgendwas zu machen. Nun muss ich lobend hier sagen, dass wir als Gemeinde da ein bisschen anders ticken. Gott sei Dank, da bin ich auch sehr froh drum. Ich habe hier das Gefühl, dass wir schon eine Gemeinde sind, wo sich Leute ausprobieren können und wo Leute auch mal Fehler machen dürfen. Und ich finde, da sind wir echt gut unterwegs und ich erlebe das echt anders. Und ich bin da also echt dankbar für, dass wir da einen Ort für haben. Grundsätzlich habe ich so das Empfinden, sonst könnt ihr mir das auch mal widerspiegeln, ob das auch wirklich so ist, aber ich empfinde es schon so, dass wir da auch sehr, sehr offen sind, auch, dass sich Leute ausprobieren dürfen. Aber oft ist es so, und das kann man jetzt auch nicht so vom Tisch wischen, haben wir persönlich eigene Maßstäbe, wie wir andere beurteilen. Jeder von uns hat so einen kleinen Maßstab oder einen großen, ja, und der geht von sich aus und bemisst damit den anderen in irgendeiner Art und Weise. Der eine geht damit besser um, der andere schlechter. Und Jesus sagt, diesen Maßstab, den du da hast, den du an anderen Leuten anlegst, mit dem gleichen Maßstab wirst du auch bemessen werden. Und bei diesem Maßstab hier geht es bei Jesus nicht um deine Fähigkeiten. Ob du gut predigen kannst, ob du gut singen kannst, ob du gut mit deiner Tontechnik bist, ob du gut dekorieren kannst, ob du gerecht bist, ob du irgendeine Fertigkeit hast, ob du gut organisieren kannst, ob du gut Abendmahlsbecher einfüllen kannst und die alle gleich hoch sind. Das sieht bei mir hier so aus. Aber das sieht ja schon sehr homogen aus. Andi, hast du gut gemacht. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem man den anderen misst, ob jetzt da mehr Saft drin ist oder nicht, ob das schön dekoriert ist oder nicht. Sondern über den Maßstab, den Jesus, also von dem er hier spricht, ist ein ganz anderer. Der Maßstab, von dem Jesus hier spricht, ist der Maßstab der Barmherzigkeit. Ja? Jesus sagt, legst du einen unbarmherzigen Maßstab an den anderen an oder einen barmherzigen Maßstab? Bist du und dein Urteil über andere, denkt mal an euch selbst, wenn ihr über andere urteilt, wenn ihr an andere denkt, seid ihr in eurem Urteil barmherzig oder eher unbarmherzig? Und mit welchem Maßstab möchtest du bemessen werden, wenn Gott dich bemisst? Mit einem unbarmherzigen Maßstab oder mit einem barmherzigen Maßstab? Ich finde es so witzig, ne? In 1. Korinther schreibt der Paulus auch an die Korinther, soll ich in die bekommen oder mit einem Stöckchen? So, dann greift das hier auch auf, oder soll ich mit einem Stock kommen? Und das ist der Maßstab, den Jesus hier wichtig ist. Sind wir barmherzig miteinander oder sind wir unbarmherzig miteinander? Das zweite Prinzip ist, dass Jesus hier auch sagt, geh mit dir zuerst selbst ins Gericht. Und Jesus erklärt jetzt diesen Maßstab hier auch anhand eines Beispiels. Das ist eine Hyperbel, eine Übertreibung. Und er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Die Frage, die hier hintersteht, ist, wer gibt dir überhaupt das Recht, den anderen zu kritisieren oder zu beurteilen? Auf welcher Grundlage tust du das? Wer gibt dir das Recht? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Für Jesus ist dieser selbsternannte Augenchirurg mit dem Balken im Auge eigentlich ein Blinder. Er sieht das Problem in den anderen, aber sieht sein eigenes Problem nicht, weiß es selber nicht, dass er eigentlich ein viel größeres Problem hat als der andere. Das Problem ist hier, dass der mit dem Balkenauge ein Selbstgerechter ist. Er glaubt, dass er über den anderen steht und damit das Recht hat, den anderen zu kritisieren. Und das ist keine Haltung der Demut, sondern der Überheblichkeit. Und deswegen nennt Jesus hier auch diesen Menschen Heuchler, weil er von sich denkt, ich habe es drauf, der andere nicht. Ich habe den Durchblick, der andere nicht. Doch als allererstes hat der Kritiker das Recht und die Pflicht, sich selbst zu kritisieren. Und das sehen wir schön in einem Beispiel aus 2. Samuel 12, Vers 1-7. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und hier geht es um David, wo er Ehebruch gemacht hat mit Bathsheba und den Uria getötet hat. Und Nathan schreibt oder sagt, als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme hatte aber nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es so, dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um den Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan hat und keine Barm geübt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Hier war David blind für seine eigenen Übertretungen. Er hat nicht an sich gedacht. Er denkt sofort an den anderen und das passiert mir genauso. Wenn irgendwas passiert, da denke ich nicht erstmal an mich, sondern ich denke an den anderen, wenn irgendwas schief läuft. Und dabei merkt man nicht, dass man eigentlich selbst unter Gottes Urteil steht und vergebungsbedürftig ist. Wisst ihr, woran mich der Balken im Auge erinnert? Der Balken im Auge erinnert mich an den Balken, den Jesus getragen hat. An den Balken, an den Jesus am Kreuz hing. Weil wir Menschen alle mit Fehlern und Sünde beladen sind. Wir Menschen machen alle Fehler und machen nichts, manchmal auch nicht so viel richtig. Keiner von uns ist selbst von selbst aus gerecht geworden. Keiner hat sich selbst gerettet. Keiner kann vor Gottes Thron von sich aus bestehen, sondern nur alle die, die Jesus angenommen haben, die die Vergebung Jesu erfahren haben. Und wenn wir uns erst um uns selbst kümmern, dann können wir auch einander in Liebe und Demut und uns gegenseitig ermahnen und uns begegnen. Weil nämlich Stolz und Selbstgerechtigkeit spätestens hier, jetzt ist das Kreuz fast so groß wie ich, aber spätestens hier am Kreuz hat Selbstgerechtigkeit und Stolz keinen Platz mehr. Weil Jesus alles für uns getan hat, weil Jesus alles für uns gegeben hat. Und vor Jesus können wir nicht bestehen, außer in seiner Liebe. Und das ist die Art und Weise, wie wir Kritik üben sollen. Diese biblische Art und Weise, in dem Bewusstsein selbst Sünder zu sein, dem vergeben worden ist und mit dieser Demut und mit dieser Liebe, die Jesus uns gezeigt hat und uns zugesprochen hat, anderen zu begegnen. Und diese Art und Weise dann auch anderen begegnen und zu kritisieren. Deswegen ist Kritik ohne Liebe tödlich. Kritik ohne Liebe erbaut nicht, sie zerstört Beziehung, Motivation und letztendlich die Seele. Kritik, die nicht das Beste in dem anderen sucht, sondern nur, sucht nämlich nur das Beste für sich. Wenn ich so kritisiere und spreche die Leute an und ich suche nicht das Beste in den anderen und will, dass der andere dadurch wächst und erbaut wird, dass der andere ja Jesus ähnlicher wird, dann mache ich eigentlich nur meinen Frust, gebe ich meinem Frust freien Lauf. Dann meckere ich nur, dann, das zerstört den anderen nur, das baut nicht auf, das zerstört, das ist nicht gut. Worum geht es denn dann wirklich, wenn ich kritisiere? Geht es mir um den anderen oder geht es wirklich, wirklich nur um mich? Deswegen sagt Jesus, geh mit dir selbst ins Gericht und prüfe deine Motive. Und wenn du das getan hast und du kommst zum Punkt, mir geht es um den anderen, ich will den anderen erbauen, dann mach's. Mit Kritik sollen wir uns gegenseitig helfen zu wachsen und unser Potenzial zu entfalten für das Reich Gottes. Weil letztendlich ist doch alles, was wir hier tun und alles, was wir hier machen, geht es um das Reich Gottes wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass das Evangelium zu den Menschen kommt. Vierter Punkt, kritisiere keine Schweine. Kritik ist immer gut und wir sollen uns gegenseitig erbauen und kritisieren und helfen zu wachsen, in Liebe einander begegnen, wertschätzend. Und alles, was ich gesagt habe, unterm Kreuz, Demut, sich selbst prüfen, bin ich selbstgerecht oder habe ich Liebe für den anderen. Und dann sagt Jesus aber auch, hey, Kritik hat auch seine Grenzen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Und die Hunde damals waren nicht die lieben Golden Retriever wie heute, die man streicheln kann, sondern das waren so wilde Hunde, die durch die Straßen liefen in Gangs und haben Kinder angefallen und Leute angefressen und haben das Vieh angefressen. Das waren wie so Wölfe, wilde Hunde. Und ab und zu kamen dann auch mal Löwen in die Dörfer, um die Hunde zu fressen, wenn die rumliefen. Also Hunde waren auch unreine Tiere, weil die haben alles gefressen. Das kann ich euch bestätigen, mein Hund auch. Ja. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen. Und Perlen, es gab fast nichts Kostbares in dieser Zeit als Perlen. Ja. Die kamen aus Asien, die Perlen waren ganz schwer zu besorgen. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Die essen die nur, die zertrampeln die. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sie dann gegen euch selbst wenden und sich gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Jesus greift eine alttestamentliche Weisheit auf. Und wir hatten in der Gebetsstunde darüber diskutiert, wie passt dieser Vers eigentlich jetzt da zu dem, was Jesus gesagt hat. Und Jesus greift hier diese alttestamentliche Weisheit auf und nämlich auch bei einer gesunden Kultur der Kritik kann Kritik unangepasst sein. Nämlich immer dann, wenn der andere nicht kritikfähig ist. Kritik in Liebe gesagt hilft den anderen zu wachsen und sich zu verändern. Wenn der andere aber nicht kritikfähig ist und darauf aggressiv reagiert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich neige auch manchmal dazu, ja, weil es tut ja auch weh, wenn dich jemand kritisiert. Ja, und vielleicht sieht man das nicht äußerlich, aber innerlich ist der kleine Fessi und kämpft. Aber es gibt Leute, die kannst du sagen, was du willst. Die hören einfach nicht zu. Die wissen immer alles besser. Die haben immer eine Antwort. Die fragen dich nach irgendwas, aber die wollen gar keine Antwort haben, sondern die antworten immer selbst. Ja, die kannst du einfach, wenn du denen Liebe begegnest, denen kannst du was sagen, die wollen es nicht hören, dann werden die sogar noch aggressiv. Oder du sagst den Leuten was und sie sind beleidigt und sprechen kein Wort mehr mit dir. Ich denke mal, jeder kennt solche Leute. Bloß nichts sagen, weil der ist dann beleidigt oder sie. Und Jesus sagt, irgendwann hat auch Kritik seine Grenzen, irgendwann brauchst du den anderen auch nichts mehr sagen, weil der andere nicht zuhört, weil der andere aggressiv wird, weil der andere beleidigt ist und sich da nichts ändert, sondern das, wo die Herzen nur noch härter werden. Und da braucht man einfach Weisheit, das zu erkennen, wann es Zeit ist, jemandem was zu sagen und wann es Zeit ist, aber auch dann nichts mehr zu sagen und den anderen sich einfach selbst überlassen. Dann haben sie Pech. Deswegen finde ich es auch für uns als Gemeinde, um eine gute Kultur der Kritik zu haben, ist auch wichtig, dass man Kritik zulässt, dass man kritikfähig ist. Ja, ich habe im Ältestenkreis, im Alten noch gesagt, im Neuen werde ich es auch sagen, ich gebe euch die Erlaubnis, in mein Leben reinzusprechen. Ja, wenn ihr was an mir seht, was nicht gut ist, was nicht recht ist, wo ich wirklich was falsch mache, da habt ihr die Erlaubnis, mir was zu sagen. Da habt ihr auch die Verpflichtung, mir was zu sagen. Ich möchte das wissen, weil ich möchte mich nämlich verändern. Ich möchte wachsen. Und das kann ich nicht ohne euch. Dazu braucht es den anderen. Weil wir haben alle Flecken, die wir nicht sehen. Wir haben alle Blindspots, heißen die. Wir haben alle Sachen. Ich weiß nicht, ob irgendwas an meinem Rücken klebt. Vielleicht hat der Daniel vorhin irgendwas draufgeklebt. Ich sehe das nicht. Aber wenn ich mich umdrehe, nee, wahrscheinlich nicht, sonst hättet ihr gelacht. Das sehe ich nicht. Deswegen brauche ich den anderen, der mir sagt, hey, da am Rücken, da hast du was. Hier oder so und so, da brauchen wir dich. Und selbst wenn nur 5% der Kritik wahr sind, die dann jemand über dich ausspricht, kannst du diese 5% der Kritik annehmen und daran arbeiten. Auch wenn es manchmal schwerfällt und wehtut. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir uns wirklich verändern, dass wir aufhören mit dieser heimlichen Kritik, wo wir uns, wenn wir uns treffen, über andere beschweren, nörgeln, meckern, andere Leute kritisieren, die sich gar nicht wehren können. Ich wünsche mir eine Kultur, wo wir uns direkt ansprechen, in Liebe und sagen, hör mal zu, da sehe ich was, das würde ich gerne mit dir besprechen. Ich wünsche mir eine Kultur der Kritik, wo wir anfangen, uns erst selbst zu prüfen und sagen, hier, jetzt fühle ich gerade, ich muss jetzt den Musiker kritisieren oder irgendjemand anderen. Und ich sage, ja, bevor ich das mache, gebe ich mir 24 Stunden und gehe mit mir selbst ins Gericht und überlege, was sind meine wahren Motive? Warum will ich mit ihm reden oder mit ihr? Diese Kultur wünsche ich mir uns, für uns, und dass wir in Liebe miteinander Tacheles reden können. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, dieses Kritik ist immer ein schwieriges Thema, weil es ist sehr persönlich, persönlich für uns alle. Und ich bitte dich einfach, dass du uns einfach da veränderst, dass wir einen guten und gesunden Umgang miteinander finden, dass wir kritikfähig werden, wo wir wirklich offen sind für Kritik und wirklich wissen wollen, was der andere zu sagen hat, und das auch ernst nehmen. Und ich bitte dich auch, dass du uns ein Herz schenkst, das wirklich den anderen liebt und den anderen wertschätzt und wirklich das Beste in den anderen sucht, um den anderen zu helfen, zu wachsen, um das Potenzial zu entfalten, weil es geht auch um das Reich Gottes, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet werden, dass das Reich Gottes, sich hier in Rodenbach und drüber hinaus einfach verteilt, dass wirklich Reich Gottes herrscht und ein Reich Gottes herrscht, ein anderer Geist der Kritik als der außerhalb des Reich Gottes herrscht. Und manchmal siehst du, sind wir Christen so erbarmungslos miteinander, wir sind die einzige Armee, die auf ihre Verwundeten schießt. Und es gab schon viele Opfer, auch hier in der Gemeinde, wo Leute, die ungut kritisiert wurden, aufgehört haben, ihren Dienst zu verrichten und zu arbeiten. Und ich bitte dich einfach, dass du uns da vergibst als Gemeinde, dass du mir auch mir ganz persönlich vergibst, dort, wo ich einfach da sündig geworden bin, an anderen Menschen und auch an dir. Ich bitte dich, dass du uns einfach bessere Wege zeigst, dass du uns Liebe und ein Herz schenkst füreinander, sodass wir das, was du hier in deinem Wort gesagt hast, wirklich in uns aufnehmen und dass der Heilige Geist uns da wirklich verändert, dass wir ein Beispiel werden für andere Gemeinden, für uns, für den Landkreis, für Menschen, die dich nicht kennen. Und so bitte ich dich darum in Jesu Namen. Amen.